Die DHV-News vom 18. Februar 2022. Interview Kirsten Kappert-Gonter, Grüne. Keine Entkriminalisierung ohne Legalisierung. Herzlich willkommen bei den DHV News. Wir drehen ausnahmsweise Freitag früh und vielleicht auch immer demnächst. Ja, jedenfalls probieren wir es mal aus. Und ich bin kurz vor einem Termin im Bundestag ohne Kamera. Ja, also wir führen auch Gespräche, ohne dass wir sie komplett irgendwie euch zur Verfügung stellen. Das muss auch mal sein. Jedenfalls muss ich jetzt hier mal ein bisschen durchflutschen und fange an mit dem Interview Kirsten Kappert-Gonter. Viele werden es gesehen haben oder zumindest in Teilen. Und ich zitiere ein paar Sachen daraus, waren einige Stellen dabei, die ich wirklich mitteilenswert finde. Und die größte Diskussion war wieder, wie sieht es aus mit der schnellen Entkriminalisierung der Konsumenten, wenn denn die Legalisierung erstmal mit dem ganz großen Programm noch recht lange dauert. Habe ich mehrfach nachgefragt. Hier die Kirsten Kappert-Gonters Antwort auf mein erstes Nachfragen zum Thema schnelle Entkriminalisierung.
Und also ich sehe das ein bisschen ambivalent. Ich will das mal versuchen zu erläutern. Ja? Was ich will und wofür ich seit Jahren, im Grunde ein Jahrzehnt, ja auch in Kooperation mit euch streite, ist die kontrollierte Freigabe. Ja? Das ist für mich, für den Jugendschutz, für den Gesundheitsschutz sozusagen das, was wir brauchen, damit die Leute einfach wissen, was sie bekommen, was sie konsumieren, dass sie sicher sein können, dass da keine irgendwie Beimischungen, geriebenes Blei und so weiter, ist ja alles bekannt bei sind und vor allem auch wissen, welche Qualität sie bekommen, dass sie keine synthetischen Cannabinoide bekommen, die sie nicht wollen und all diese Sachen. Das ist für mich das sozusagen Leitmotiv, warum ich mich dafür so eingesetzt habe und weiter einsetze. Wenn wir jetzt nur entkriminalisieren würden, das würde die Justiz entlassen, gute Sache. Ja? Die Liebforderungen sind ja so in sich schlüssig, würde aber für den Jugend- und Gesundheitsschutz erstmal nichts bringen, außer dass die Menschen natürlich eher, wenn sie merken, sie kommen nicht so richtig klar mit ihrem Konsum, sich auch Beratung holen. Das wäre schon auch ein Punkt Richtung Gesundheitsschutz, aber sozusagen die ganze Linie ist es nicht. Und meine Sorge ist, dass wir, weil dieses Thema ist wirklich kompliziert und wir haben jetzt diesen Beschluss im Koalitionsvertrag stehen, aber das heißt ja nicht, dass die Gegner der kontrollierten Freigabe, also sozusagen die Prohibitionisten, auf einmal verschwunden wären. Ja, die sind ja überall noch da und das Risiko, dass wenn wir jetzt entkriminalisieren, dass wir dann auf halber Strecke stehen bleiben, das ist nicht von der Hand zu weisen und ich will das nicht haben.
Gut, dann habe ich nochmal nachgefragt, ob denn dieses Argument, dass man, wenn man nur entkriminalisiert und nicht legalisiert, gleich holländische Verhältnisse kriegt und dann riesige Gangprobleme hat, das zeigen wir euch auch mal.
Das Argument dahinter ist ja neuerdings, ja seit ein paar Wochen auf einmal, wenn man Konsumenten entkriminalisiert, kriegen wir holländische Verhältnisse, davon profitieren irgendwelche gefährlichen Gangs, die auch entsprechend Gewalt anwenden und so weiter. Ist das für dich ein plausibles Argument? Wenn man entkriminalisiert, haben wir Banden, wenn man nicht gleichzeitig legalisiert, fördern wir Banden durch Entkriminalisierung? Macht das für dich Sinn?
Ja, es macht für mich partiell Sinn. Also ich weiß, dass man das, also dass es da sehr differenzierte Positionen zu gibt und dass das so in dieser sozusagen schlichten Absolutheit, die du jetzt vorgetragen hast, so auch nicht schlüssig ist, aber wir werden natürlich über die Entkriminalisierung weiter die Situation haben, dass die Konsumierenden auf dem Schwarzmarkt kaufen müssen. Ja, das ist so, weil es ja sonst nichts anderes gibt. Und der Schwarzmarkt gefährdet ja nun die Konsumierenden, ja, weil sie einfach überhaupt nicht wissen, was sie kaufen und konsumieren. Ja, aber
dieses Argument sagt ja, dass es schlimmer wird und nicht, dass es gleich bleibt.
Also nee, aber schlimmer, das glaube ich auch nicht, aber es würde eben auch nicht besser werden.
Ja, die Antwort hat mich am meisten gewundert, ja, also dass sie quasi auch diese Geschichte glaubt scheinbar oder zumindest erstmal sagt, ja, das stimmt schon, ne, ohne dann weiter darauf einzugehen eigentlich. Merkwürdig, komme ich später nochmal zu dem Thema. Aber machen wir hier erstmal weiter mit Kirsten Kappert-Gonter und den Ausschnitten, einer zum Thema Eigenanbau.
Eigenanbau ist ja nicht offensichtlich noch nicht geklärt. Sonst wäre es wahrscheinlich im Koalitionsvertrag drin.
Genau.
Ich gehe davon aus, die Grünen haben das vorgebracht in den Koalitionsverhandlungen und haben es nicht durchgekriegt. Ist das für dich vorstellbar tatsächlich, dass es dabei bleibt? Ist der Widerstand groß, dass man das nicht durchgesetzt kriegt und am Ende Legalisierung ohne Eigenanbau kommt?
Ich würde es für völlig falsch halten. Also auch da gilt, was ich jetzt hier in Zeit sage. Und das ist ja kein Lippenbekenntnis, ja, sondern ich habe ja eine hohe irgendwie endogene Motivation zu diesem Thema, weil ich einfach so fest davon überzeugt bin, ja, dass wir endlich mal diese Prohibition überwinden müssen und die kontrollierte Freigabe brauchen. Und für mich ist die kontrollierte Freigabe und Eigenanbau miteinander verknüpft. Ich wüsste gar nicht, wie man das sauber getrennt voneinander argumentieren sollte, ja, weil natürlich der Eigenanbau auch dem Gesundheitsschutz dient, weil die Menschen ja dann einfach ganz genau wissen, welches Saatgut sie verwenden, unter welchen Bedingungen sie das anbauen und weil es den Menschen ermöglicht, sich auch unabhängig zu machen, davon in irgendwelche Geschäfte zu gehen. Und mir leuchtet halt dieses Argument, dass das irgendwas erschweren würde, überhaupt nicht ein. Ja? Wenn wir wenn Tomaten legal sind, dann kann ich mir Tomaten auch anbauen. Ich kaufe meine Tomaten im Bioladen, weil ich überhaupt keine Zeit habe, mir das anzubauen. Aber wenn jemand das machen will, kann der Mensch natürlich Tomaten anbauen. Warum das nun just bei Cannabis anders sein sollte, mir leuchtet das nicht ein. Ich finde, wie gesagt, dass man das auch nicht verargumentieren kann. Aber es stimmt, dass es darüber im Moment in der Ampel noch keine finale Verabredung gibt, wie wir damit umgehen.
Und zum Thema Führerschein.
Wir haben ja noch nicht mal geklärt, welcher Ausschuss und welches Ministerium federführend für das Cannabiskontrollgesetz, ist jetzt mit uns Grünen verbunden, also für ein Gesetz zur kontrollierten Freigabe von Cannabis, wer dafür zuständig ist. Wenn das mal geklärt wird, dass das Gesundheit ist, was ich hoffe, ja, weil das diese ganze Frage Jugendgesundheitsschutz, finde ich, macht es Sinn, dass das bei Gesundheit resultiert, damit man das auch wirklich sorgfältig machen kann. Wenn sich dann parallel der Verkehrsausschuss mit der Führerscheinfrage befassen könnte oder wollte, ja, da hätte ich nichts gegen. Auch da glaube ich aber, dass es letztlich darauf rauslaufen wird, dass wir das insgesamt im Paket machen.
Das sagt sie zum Verkauf von Cannabis in Apotheken.
Ja, und vielleicht noch mal Apotheken. Also ich weiß nicht, du hast ja jetzt noch eine andere Frage. Aber Apotheken und Fachgeschäfte,
ja. Das ist auf jeden Fall auch
dabei. Also ich finde, das ist total wichtig, dass man das auch immer wieder ordentlich argumentiert. Ja? Mhm. Also ich bin ja bei Hart für Fachgeschäfte, die wirklich sich genau damit dann auskennen und auch genau dafür die Mitarbeitenden geschult sind, um eben Cannabisprodukte zu verkaufen. Und das finde ich ist eine vernünftige Vorstellung, zu sagen, wir haben da Fachgeschäfte, wo Expertise vorliegt, die genau diese Produkte zur Verfügung stellen oder verkaufen, wo eben auch der Jugendschutz eingehalten werden kann, weil die wären erst ab 18. Und die Menschen wüssten halt auch, wenn sie da hingehen, dann kriegen sie eben eine ordentliche Fachberatung zu diesen Produkten.
Geht natürlich da nur um Cannabis als Genussmittel in Apotheken, Cannabis als Medizin, geht sie auch darauf ein. Ja, es sind ja hier immer nur Ausschnitte. Die meisten Themen sind länger als das, was wir hier zeigen. Also guckt euch ruhig das ganze Video an, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Oder nochmal, ja, man hört schon auch einiges raus da. Wenn sie vielleicht die erste Aufregung gelegt hat, ja, was man dann nochmal so in den anderen Parts mitbekommt. Ich fand es wirklich aufschlussreich oder interessant. Und auch das Schlusswort will ich euch nicht vorenthalten.
Gut, okay. Vielleicht zum Schluss nochmal irgendwie freie Rede. Was kannst du den Leuten noch Positives mitgeben, die da draußen schon völlig frustriert sind und irgendwie die Revolution starten wollen und teilweise auch schon mal aggressiv werden, weil sie denken, das wird sowieso nichts. Die haben wieder alle nur unsere Stimmen geklaut und die wollen gar nicht legalisieren und so weiter. Wie ist dein Ausblick, der einigermaßen optimistisch klingt? Ein bisschen gute Laune verbreiten. Mal gucken, ob dir das gelingt.
Ja, weiß ich jetzt auch nicht, weil ich ja merke, dass die Frustrationen hoch sind. Aber ich kann zumindest sagen, ich bin sozusagen nicht über Twitter motiviert. Ne? Also wenn es da Unterstützung gibt, freue ich mich natürlich. Aber meine Motivation für dieses ganze Thema ist aus mir heraus und aus meiner Erfahrung und aus meiner Expertise heraus. Und wir tun und ich tue genau das, was in meiner Kraft und Macht steht, um jetzt hier zügig zu einer kontrollierten Freigabe zu kommen. Und wenn das auf Twitter negativ konnotiert beantwortet wird, ja, dann ist das so, ja, dann nehme ich das zur Kenntnis. Aber ich glaube, wenn wir hier weiter an einem Strang ziehen, dann sind wir stärker. Also davon gehe ich einfach aus.
Okay,
und auch mit dem Handverband. Ja.
Ihr habt schon gehört da im letzten Thema, dass ich skeptisch bin, was dieses Argument angeht. Entkriminalisierung führt zu holländischen Verhältnissen, also fürchterliche Gangkriminalität, Morde ohne Ende. Das ist Unsinn meiner Meinung nach und wir sehen es natürlich alle so beim Handverband. Kann ich überhaupt nicht nachvollziehen, wie das auf einmal kommt, jetzt auf der Seite der Legalisierer. Und deswegen haben wir das nochmal in einem Artikel zusammengefasst, schön aufgedröselt, logisch, gedanklich sortiert sozusagen. Wie das zustande kommt, dieses Gerücht und was davon zu halten ist. Und tatsächlich, ich habe zum ersten Mal davon gehört, über die Polizeigewerkschaften. Ja, das ist also eigentlich ein PR-Gag der Gegner der Legalisierung, GdP, DPOLG. Bei der GdP war es eine Pressemitteilung von GdP Zoll, Abteilung Zoll, oder eine längere Geschichte, die veröffentlicht haben quasi, auf jeden Fall gegen niederländische Coffeeshop-Geschichten. Und dann Rainer Wendt von der Deutschen Polizeigewerkschaft, allen wahrscheinlich bekannt, aber von ihm mal ein kleiner Ausschnitt.
Das heißt, es wäre überhaupt nichts verändert, wenn man das jetzt einfach legalisiert, außer dass der Markt geöffnet wird und weiterhin illegaler Anbau stattfinden wird, illegaler Handel. Wir haben schon ein großes Pilotprojekt in den Niederlanden, da wissen wir und sehen wir, wohin das führt. Wir werden genau diese holländischen Verhältnisse bekommen mit illegalem Anbau, illegalem Handel, mit Bandenkriegen auf offener Straße. Und das sind noch einmal genau die Zustände, die wir nicht haben wollen.
Ja, also der Vergleich mit den Niederlanden hinkt schon deswegen, weil da ja die Coffeeshops sind und der Verkauf geduldet wird an Erwachsene und hier bei unserer Entkriminalisierung vor der Legalisierung geht es ja nur um die Konsumenten selbst, nicht um Abgabe oder so, ist also ganz was anderes eigentlich. Das Einzige, was plausibel ist, dass durch die Coffeeshops vielleicht mehr Touristen oder sicher mehr Touristen in die Niederlande gelockt werden und das den Markt vergrößert, ja, insofern vielleicht auch für Gangs irgendwie interessant, aber wie gesagt, darum geht es ja hier gar nicht in Deutschland. Und wichtig ist natürlich auch bei der ganzen Geschichte, die Entkriminalisierung führt nicht zur Ausweitung des Konsums. Dafür gibt es keinerlei wissenschaftliche Erkenntnisse, auch wenn CDU-Politiker das ständig behaupten, dass ja irgendwie logisch ist, dass es zunimmt. Ja, aber es ist nicht so. Da habe ich ja auch gerade vor kurzem nochmal so eine europäische Studie hier erwähnt, vor 2 Wochen oder so, dass sie nochmal geguckt haben und nichts gefunden haben, Hinweis darauf, hartes Vorgehen gegen Konsumenten führt zu weniger Konsum oder umgekehrt. Außerdem steckt ja auch dahinter letztendlich die Idee, in Deutschland hätten wir keine organisierte Kriminalität und keine Morde auf der Straße von irgendwelchen Drogenbanden, ja, Clans und Rockers und was weiß ich, ja. Und italienische Mafia, ich sage Duisburg, Schießerei vor der Pizzeria vor ein paar Jahren. Auf jeden Fall, wir haben dasselbe Problem mit Prohibition und das ist vollkommen unabhängig davon, ob die Konsumenten entkriminalisiert sind oder nicht. Gerne nochmal lesen den Artikel, wenn euch da nochmal jemand mitkommt, ne, mit holländischen Verhältnissen, dann habt da den Artikel dazu. So, jetzt zu einem Interview in der Welt mit Drogenbeauftragtem Blinert. Auch da ein paar interessante Punkte, auf die ich eingehen will, ein paar Zitate. Erstmal geht es um Werbung für Alkohol und Tabak. Sollte man für psychoaktive Substanzen wie Alkohol, Tabak und andere Drogen werben dürfen? Blinert, nein. Ich halte es für erforderlich, die Werbemöglichkeiten für Alkohol und Tabak ganz deutlich zu beschränken. Auch die Werbung für Glücksspiel halte ich für unangebracht. Das finden wir gut. Ja, zeigt auch nochmal, was wir so fordern an Einschränkungen für Cannabisverkauf. Zum Beispiel Verkauf in Fachgeschäften, keine Werbung. Das sind ja Dinge, die wir selber auch in den Ring werfen. Aber immer auch mit der Forderung zusammen, das wäre für Alkohol auch sinnvoller zu machen. Ja, und insofern macht es für uns Sinn, was Blinert da sagt, keine Werbung. Es geht aber auch noch weiter, Verkauf ab 18. Für mich sprechen viele medizinische Argumente dafür, das Erwerbsalter für Bier, Wein, Schaumwein auf 18 zu erhöhen. Andere Länder haben damit gute Erfahrungen gemacht. Was politisch möglich ist, werden wir sehen. Auch da, ja, Angleichung grundsätzlich sinnvoll, wobei der kommerzielle Verkauf an unter 18-Jährige muss wirklich nicht sein, sehen wir auch so. Aber die Abgabe, wenn Ältere dann irgendwie den Jüngeren was mitbringen oder Geschwister, Familie und so, ich denke, da ist unrealistisch zu denken, dass man das schafft, jetzt das Jugendliche nicht konsumieren. Und da kommen wir dann eben auch zum nächsten Punkt, wo Blinert sagt, was jedenfalls so gar nicht geht, ist das sogenannte begleitete Trinken. Heute kann ein 14-Jähriger im Beisein der Eltern in der Kneipe ein Bier bestellen. Gut, Kneipe, Bier ist vielleicht ein bisschen ein hartes Beispiel, ja, aber wenn ein 17-Jähriger zu Hause bei einer Geburtstagsfeier oder Weihnachten oder was mal quasi im behüteten Rahmen Alkohol ausprobiert, wäre mir das lieber als Eltern oder ist mir lieber als Vater, als wenn das irgendwo im Park passiert und die dann irgendwo rumliegen oder so. Ja? Da auch mal ein Hinweis auf ein Interview mit dem altbekannten Forscher Hurelmann, der tatsächlich da dagegen ist. Der sagt, das ist unrealistisch hier, was Lina da fordert. Ich habe es mal in die Videobeschreibung gepackt. Hört mal da rein. Zum Thema Konsum, das fand ich auch total spannend. Ja, ich hatte gerade letzte Woche erst nochmal gezeigt, wie Nino Forrer aus der Schweiz darauf antwortet, auf die Frage, ob er schon konsumiert hat. Ja, dieser Legalize-Aktivist, der dann sagt, wegen der Prohibition ist ja immer noch verboten, habe ich gerade Wahnsinnserinnerungslücken, ja, was die letzten 3 Jahre angeht. Bill Clinton hat dazu gesagt, er hätte mal dran gezogen, aber nicht inhaliert. Ja, ist also ein altes Thema, das Ganze. Ja, was ist mit ihrem eigenen Konsum? Und die Welt fragt also, wann haben Sie Ihren letzten Joint geraucht? Blinert, auf diese Frage werden Sie keine Antwort bekommen. Warum nicht? Blinert, weil es auf mich und meine etwaigen Erfahrungen ankommt, das versperrt den Blick auf die gesellschaftlichen Probleme, die wir mit der bisherigen Politik haben. Tabuisieren Sie das Thema damit nicht. Also dritte Nachfrage. Nochmal, es geht hierbei nicht um meinen eigenen Konsum oder Nichtkonsum. Was wir brauchen, ist einen neuen gesellschaftlichen Umgang mit Drogenkonsum insgesamt. Also das ist sichtbarer Teil des Paradigmenwechsels, von dem Blinert immer redet. Ja, er ist ja da noch sehr im theoretischen Bereich unterwegs, jetzt nicht unbedingt so am Klein-Klein der Gesetzveränderung. Aber das hier ist im Prinzip wirklich auch ein Zeichen, dass sich was verändert. Wir sind noch nicht am Ende angekommen, dass jetzt ein Drogenbeauftragter auch ganz entspannt sagen kann, ja, ja, klar, letzte Joint am Wochenende oder so. Ja. Aber immerhin ist ein Fortschritt, insbesondere wenn man sich anguckt, was die Vorgängerinnen zu dem Thema gesagt haben. Daniela Ludwig 2019, ne, haben Sie konsumiert? Nein, ich bin in solchen Dingen null neugierig und eher der vorsichtige Typ. Was ich über Cannabis weiß, ist abschreckend genug. Oder Marlene Mortler 2016, ich habe nicht gekifft. Nee, ich brauche das nicht. Ich will das auch nicht. Nö, so sehr mortlerisch. Ja, und jetzt haben wir einen Drogenbeauftragten, der eigene Cannabis-Erfahrungen nicht mehr abstreitet oder jedenfalls auch keinen Wert darauf legt, das zu tun. Ja, ich nehme an, er hat Konsumerfahrungen, vielleicht aber auch nicht, wie auch immer, ist ja nicht wichtig. Ja, das ist schon mal ein Zeichen. Dann weiter zur Entkriminalisierung aller Drogen bei Blinert Welt. Sie sprechen von einer Neuausrichtung der Drogenpolitik. Bedeutet dies, dass Sie auch den Besitz für den Eigenkonsum weiterer Drogen straffrei machen wollen? Maßstab ist der Koalitionsvertrag, in dem wir eine kontrollierte Abgabe von Cannabis vereinbart haben. In gesundheitlichen Fragen ist das Strafrecht keine Therapie, sondern eher problematisch und behindernd. Im Mittelpunkt sollte die Gesundheit stehen, nicht das Strafrecht. Drogenkonsumierende sollten nicht stigmatisiert werden, sondern Gehör und Akzeptanz finden. Aber dann? Wir sollten das Thema aber nicht überreizen. Es stehen große Aufgaben vor uns, die erstmal angepackt werden müssen. Und hier sieht man wieder die Angst vor den Reaktionen der Gegner. Wie bei Kappert Gonter und eigentlich auch Heidenblut, ja, die haben alle Angst jetzt irgendwie, dass die Gegner fürchterlich hochfahren und ihnen alles aus der Hand schlagen, so ungefähr. Das ist ja merkwürdig, ein bisschen auch der Gedanke, dass die vorher in der Opposition waren, Grüne jedenfalls und FDP, und dann da immer gesagt haben, ja, wir können ja nichts machen, wir sind ja in der Opposition. Und jetzt sind sie in der Regierung und haben Angst vor der Opposition. Ja, das ist so ein bisschen, kommt einem auf den ersten Blick ein bisschen verrückt vor. Aber irgendwie ist das auch normal bei einem Thema, wo wirklich die gesellschaftliche Mehrheit nicht klar ist. Wir haben jetzt 49-46% pro Legalisierung. Eine Mehrheit, keine Mehrheit haben wir, keine absolute Mehrheit. Und bei solchen Dingen ist es dann oft so, dass das Ganze eine wackelige Angelegenheit ist. Habe ich von Anfang an ja auch gesagt, ja, das Ganze wird noch schwierig, ist noch nicht in trockenen Tüchern. Also diese Angst vor den Reaktionen ist überall spürbar. Und insofern schön, dass sich Blinert so ein bisschen rantastet an die Entkriminalisierung aller Drogenkonsumenten, aber dann eben auch sagt, ja komm, machen wir erstmal Cannabis-Legalisierung fertig. Und die Gegner, die sind die ganze Zeit aktiv. Nicht erst, wenn man die Entkriminalisierung früher macht, so wie man das bei Kirsten Kappert-Gonter ein bisschen raushört, sondern die sind ja schon da. Dann wird jede Menge negative Artikel über Cannabis, gerade Psychosen und Berichte über CDU-Politiker, die von den Landesregierungen insbesondere, die vor der Legalisierung warnen.
Und diese Woche waren das zum Beispiel die niedersächsische Justizministerin Havlitzer, keine Ahnung. Da, die hat so was gesagt wie, das ist Gift für junge Menschen, Cannabis, und das ist alles ganz gefährlich. Genauso Wissenschaftsminister Sebastian Gemko aus Sachsen, auch CDU. Und immer schön garniert, dann haben sie immer ein paar unionsnahe Suchtberater dabei, die, oder Psychiater, die dann von den Problemen mit Cannabis erzählen. Also die sind schon längst alle da und tatsächlich vielleicht auch ein Problem. Ja, angenommen, die schaffen das, den gesellschaftlichen Trend wieder ein bisschen zu drehen, ne, dann wird das schon schwierig für die Koalition. Trotzdem, jetzt haben sie die Mehrheit, sie haben den Beschluss, sie haben einen Koalitionsvertrag, sollen sie halt gefälligst machen, ja. Die CDU hat sich noch einen super Trick ausfallen lassen. Die sind ja jetzt Opposition, üben das noch ein bisschen, ne, da ein bisschen zu bohren und zu pieksen. Und sie haben eine Lücke entdeckt zum Reinschlagen, und zwar bei Cem Özdemir, der ja Landwirtschaftsminister geworden ist und bei seiner Ernennung sofort auf Cannabis-Legalisierung gegangen ist. Der erste Bundesminister der Ampel, der mal vernünftig vorwärts irgendwie sich zu Cannabis geäußert hat. Aber inhaltlich ein bisschen komisch, weil er sagte, die Bauern stehen in den Startlöchern, dann das Marihuana auch zu produzieren. Und dann würde bald Hanf auf deutschen Äckern wachsen. Das ist insofern Quatsch, habe ich damals auch gleich gesagt, so im Dezember, weil Nutzhanf gibt es ja schon in Deutschland. Ja, darauf hat er sich auch bezogen. Das wusste er scheinbar zu dem Zeitpunkt gar nicht. Und Marihuana wird wahrscheinlich nicht großartig auf dem Acker angebaut. Und dann haben die CDU, ne, gleich hat er auch gemerkt, so, jetzt haben wir ihn, ne, haben eine kleine Anfrage gemacht zum Thema Cannabis als Medizin erstmal, aber auch schon mit dem Intro, ja, was hat denn der Ärzte mir da erzählt? Im Ergebnis erstmal die Zahlen. Der Verbrauch von medizinischem Cannabis ist drastisch gestiegen, von 8 Kilo 2011 auf 9.000 Kilo, 9 Tonnen im Jahr 2021. Führt dann zu Überschriften wie Rheinische Post Online, drastischer Anstieg bei Ausgabe medizinischen Cannabis in Apotheken. Ich meine, ist klar, ja, 2017 ist überhaupt das Gesetz erst in Kraft getreten, dass Ärzte Cannabis verschreiben dürfen, vorher Einzelverschreibungen, ganz seltene. Also kein Wunder, dass da eine Riesenspanne nach oben ist. Aber in der Antwort ist auch enthalten, dass fast alles, die ganze Menge importiert worden ist seit 2011. Der heimische Anbau kommt jetzt langsam in Gang, aber der ist halt nicht auf dem Acker, sondern komplett indoor. Und jetzt komme ich damit gleich zum nächsten Thema, nämlich, ob Landwirte davon jetzt profitieren oder nicht. Ja, also wir bleiben bei diesem tollen CDU-Trick, ja, mit diesen Daten, und jetzt haben sie irgendwie das Futter für einen großen Özdemir-Skandal. Landwirte profitieren gar nicht davon, wenn demnächst potentes Cannabis in Deutschland angebaut wird. Viele Überschriften, bis jetzt auch noch, heute noch mal hinterher, scheint erstmal noch ein paar Tage zu brennen. Landwirte profitieren nicht von der Legalisierung. Und so kann jetzt die CDU schön kritisieren, kann die Zielgruppe Landwirte ein bisschen streicheln. Und die Landwirte selbst, die Bauern, waren schon im Dezember auch, haben schon darauf hingewiesen, auch nach Özdemirs Statement da, dass sie nicht viel vom Kuchen abkriegen werden nach der Legalisierung. Und das meiste wird am Ende wahrscheinlich in Gewächshäusern angebaut. Dann sind da auch mehr Gärtner als Bauern am Ende, ne? Und Gewächshäuser statt Äcker. Aber Arbeitsplätze und Einkommen gibt es ja auch da. Trotzdem. Und die Gärtner sind sogar mit den Landwirten zusammen beim Bauernverband organisiert. Das heißt, dem Bauernverband kann unterm Strich auch egal sein. Trotzdem die Mitglieder, die profitieren, wenn es gut läuft. Und nicht dann alles nur noch unter Lampen angebaut werden darf. Was verschwiegen wird bei der ganzen Geschichte: wenn die Regeln nicht zu streng gefasst werden, wird wahrscheinlich schon eine gewisse Marktnische auch für Outdoor-Cannabis da sein. Und das zeigt ein Besuch beim Landwirt Wilhelm Schäkel in Brandenburg, der eben auch scheinbar Bock drauf hat, potenteres Cannabis anzubauen, aber eben auch sagt, das wird nicht das ganz große Knallgras werden, und weist darauf hin, dass Outdoor eigentlich bei den Witterungsverhältnissen, die er da hat, oder wir in Deutschland haben wahrscheinlich, Freiburg kann vielleicht ein bisschen mehr, er spricht davon mehr als 10% THC, wird es kaum geben. Also eher leichte, gut verträgliche Sorten, und da wird es einige Leute geben, die genau das haben wollen. Fürs Klima ist auch besser, kein Strom in der Produktion, gute Sache. Und zu dem RBB-Bericht hier ein kleiner Ausschnitt.
Ja, Hanf aber zu Genusszwecken hier bei uns können wir uns sehr gut vorstellen. Das würden wir gerne machen und auch auf dem Acker mal neue Sorten sehen.
Also das ein Cannabis, was so richtig knallt, wo die Leute 3 Stunden auf dem Sofa liegen und nicht wieder aufstehen wollen, das kann man sinnvoll nicht auf dem Acker anbauen. Und auch im Gewächshaus ist das fraglich. Dazu braucht man halt eben spezielle Anlagen.
Und noch ein paar kleine Nachrichten hinterher. Ein bisschen Personal hat sich nochmal geklärt. Die Union, CDU, CSU-Fraktion im Bundestag hat eine drogenpolitische Sprecherin benannt, jetzt Simone Borchardt. Da zeigen wir euch erstmal nur ein Bild für heute. Ja, kann ich auch nicht viel zu sagen. Weiß nicht, ob die schon mal was dazu gesagt hat. Ja. Wir haben auch da spaßhalber mal eine Terminanfrage gestellt. Mal gucken, ob das zustande kommt, ob wir uns mal kennenlernen. Und dann nächstes Thema, auch die Linken haben ihren drogenpolitischen Sprecher benannt. Artes Gürpinar geschrieben. Vielleicht spricht man auch Artes, weiß nicht. Kann er mir dann selbst erklären, hoffentlich bald. Der ist stellvertretender Vorsitzender der Linken im Bund. Also, ich weiß nicht, wie viele Stellvertreter die haben. Wahrscheinlich eine ganze Menge, aber er ist einer davon. Und Sprecher der Linken in Bayern. Und hat sich auch schon mal sehr klar pro Cannabis-Legalisierung geäußert. Auf Abgeordnetenwatch habe ich euch mal einen Link reingeworfen. Im Oktober hat er ganz klare Kante für Legalisierung angesagt. So, letztes Thema, da muss ich auch schnell los. Paul Burger aus Österreich, hatte ich ja erzählt, ne, der jetzt auf Grundlage unserer Mustervorlage zum Verfassungsgericht gegangen ist mit Promi-Anwalt und so. Der hat es jetzt mit der Aktion auch ins österreichische Fernsehen geschafft. Und da zeigen wir euch noch Ausschnitte einmal von Puls 24.
Ich bin guter Dinge, dass so wie in zum Beispiel Italien, Mexiko oder Südafrika auch der österreichische Verfassungsgerichtshof sich dafür entscheiden wird, dass es im privaten Leben Platz gibt für Erwachsene, Cannabis zu besitzen und zu konsumieren.
So, und ein Ausschnitt von Paul Burger im ORF haben wir noch für euch.
Ich möchte in Ruhe gelassen werden, wenn ich selbstbestimmt entscheide, etwas zu konsumieren, so wie das auch bei den Leuten passiert, die sich für Tabak, Alkohol, Koffein oder Zucker entscheiden.
Und damit komme ich zu den Terminen. Ortsgruppentreffen allesamt, glaube ich, wieder. Und zwar in Stuttgart am 18. Februar freitags, dann am Samstag 19. Braunschweig, 20. Februar Treffen in Oldenburg. In Hamburg, Dienstag, 22. Februar, Heidelberg auch 22. Konstanz, Gründungstreffen der Ortsgruppe Konstanz. Wird sie es schaffen, sich zu gründen? Kommen genug Leute? Konstanz könnt ihr jetzt, wenn ihr da seid und euch vorstellen könnt, aktiv zu werden, vielleicht mitentscheiden, ob diese Ortsgruppe erfolgreich wird oder nicht. Hingehen. In Oldenburg, Infostand nochmal der Ortsgruppe, Samstag, 26. Februar und nochmal Oldenburg, Treffen. Sonntag, 27. Februar. Manche von den Treffen sind online, manche nicht. Guckt in die Terminliste, wenn euch das nochmal interessiert. Link in der Videobeschreibung. Das war's. Ich gehe jetzt gleich weiter. Bisschen für euch Lobbyarbeit machen. Lustig ist ja auch, wie die Leute meine Rolle bei den Interviews sehen. Ja, von wegen, hast ja gar nicht richtig Druck gemacht oder so. Ja, oder denen mal erklärt, wie der Hase läuft. Ja, bei den Interviews frage ich natürlich und will mal hören, was die zu sagen haben. Jetzt so Hintergrundgespräche ohne Kamera, da lasse ich auch ein bisschen was Expertise da auf dem Tisch liegen sozusagen. Jetzt aber liked dieses Video, wenn es euch gefallen hat. Drückt die Glocke, wenn ihr Abonnenten seid. Wenn ihr keine Abonnenten seid, abonniert diesen Kanal. Und ich wünsche euch noch einen schönen Tag und einen geruhsamen Abend.